WDR 5. Neugier genügt. Mit Sabine Brandy.
Und was macht uns neugieriger als ein Geheimnis? Kaum was. Aber wieso fange ich jetzt hier in einer Redezeit über das Gehirn von Geheimnis an? Ist doch fast alles entschlüsselt, was die kleinen grauen Zellen leisten. Auch mit Begriffen wie präfrontaler Kortex können sie auf keiner Party mehr angeben. Die anderen wissen, was das ist. Sollten sie allerdings irgendwo mal einem gewissen Henning Beck vorgestellt werden, dann seien sie vorsichtig mit Hirnstories oder Brainfood-Tipps. Der Mann kennt sich nämlich aus. Muss er auch, als Neurobiologe und Biochemiker. Aber Beck ist darüber hinaus auch deutscher Meister im Science Slam. Guten Tag, Henning Beck. Womit haben Sie gewonnen?
Ja, hallo. Erstmal auch von meiner Seite. Womit habe ich gewonnen? Mit einem kurzen, lustigen Vortrag darüber, wie die Zellen in unserem Gehirn funktionieren.
Das ist sehr kurz und präzise gesagt. Ich glaube, ja. Es waren Ondroglia, irgendwas mit Glia.
Oligodendrozyten. Ja, das ist quasi die isolierende Schutzhülle um die Nervenfasern herum. Also wir haben ja unsere Fasern im Gehirn, die die Zellen miteinander verknüpfen. Aber damit die funktionieren, müssen die von so einer Schutzhülle umgeben sein. Und wir haben uns eben in unserer Forschung angeschaut, wie da diese Zellen zusammenspielen, um diese Schutzhülle eben aufzubauen. Und genau darüber habe ich dann auch gesprochen, wie das funktioniert.
Und den deutschen Meistertitel geholt. Was Julia Enders für den Darm ist, sind Sie also fürs Gehirn genialer Erklärer?
Ja, meine Güte, ich gebe mir alle Mühe und wenn das so gut funktioniert wie bei Julia Enders, dann freue ich mich natürlich auch, ja.
Wie sind Sie zusammengekommen, das Gehirn und Sie?
Das ist eine langjährige Liebe, möchte ich mal sagen, weil ich habe mich eigentlich schon immer so für menschlichen Körpervorgänge da interessiert und im Studium in der Biochemie in Tübingen hat sich das dann auch irgendwie schnell ergeben, dass das Gehirn einfach irgendwie für mich ein Tick spannender ist als alle anderen Organe oder Vorgänge im Körper und deswegen habe ich mich dann auch darauf konzentriert in der Diplomarbeit, dann in der Doktorarbeit, weil eben auch noch so viel tatsächlich nicht so wirklich verstanden ist. Alle anderen Organe im Körper kann man problemlos entfernen oder künstlich ersetzen oder transplantieren. Beim Gehirn geht das nicht ganz so einfach, weil wir eben das Gehirn noch nicht so richtig verstanden haben. Und diese Herausforderung, ja, die macht mich neugierig und das fasziniert mich auch daran.
Und Sie haben das Wort Liebe im Munde geführt, Henning Beck. Anführungszeichen, das Gehirn ist ein Haufen voller eitler, fauler und selbstverliebter Zellen, die sich ständig verrechnen und dann auch noch permanent von ihren Nachbarn abgelenkt werden. Wissen Sie, wer das gesagt hat?
Das kommt mir bekannt vor, das könnte ich sogar
das
gewesen sein.
Das klingt nicht nach,
ja,
Liebe.
Ja, mein Gott, wie soll ich sagen, das Faszinierende am Gehirn ist eigentlich, dass es so auf eine ganz bestimmte Art funktioniert, die wir uns aus unserer eigenen Welt nicht vorstellen können. Wir müssen Fehler vermeiden, wir müssen besonders exakt rechnen, Computer müssen besonders präzise und schnell arbeiten. Und das Gehirn macht das eben auf eine ganz andere Art und Weise. Natürlich, die Zellen sind nicht perfekt. Das Nervennetzwerk im Gehirn ist nicht perfekt. Es passt sich immer mehr an, aber ist niemals fertig. Und genau dieses Nicht-Vollkommene, dieser Fehler im Denken, der in diesem Nervennetzwerk häufig einfach begründet liegt, der macht das Gehirn einfach so besonders und einzigartig. Und das, finde ich, kann man doch auch mal würdigen. In einer Liebe sozusagen.
In einer Liebe. Deswegen haben Sie auch eher nur in Ihrem ersten Buch von den faulen, eitlen und selbstverliebten Zellen gesprochen, Henning Beck. Das war Speed Up Your Mind, Biologie der Geistesblitze. Jetzt kommen Sie als Beschützer des Gehirns und sagen, ich möchte mit den 20,5 größten Neuromythen, die über das Gehirn im Umlauf sind, aufräumen. Warum entstehen die eigentlich so fix, diese Mythen?
Ja, ich würde mal sagen, das liegt auch daran, dass wir vom Gehirn noch nicht alles wissen. Ja, also das Gehirn ist immer noch so ein Raum voller unverstandener Vorgänge. Und die Sache ist, je weniger ich von etwas weiß, desto mehr kann ich ja auch ungestraft behaupten. Und das macht man meinem Gehirn eben sehr gerne. Da kann man alles Mögliche erstmal in die Welt setzen, was irgendwie so einleuchtend klingt. Und dann muss man als Wissenschaftler erstmal das ganze wissenschaftliche Besteck aufbieten, um das eben zu widerlegen. Und das ist häufig gar nicht so einfach. Und deswegen verselbstständigen sich dann häufig solche Halbwahrheiten oder so Pseudowissen über das Gehirn. Und dem möchte ich einfach entgegentreten und zeigen, das Gehirn hat es gar nicht nötig, sich mit irgendwelchen Mythen zu verzieren, sondern es ist eigentlich schon schön genug, als dass es solche Halbwahrheiten gar nicht nötig hat.
Ja, in Ihrem neuen Buch steht ein Liebesbrief an das Gehirn ganz am Anfang und Sie sagen eben, dass Sie es beschützen wollen vor all diesen Halbwahrheiten. Ich hatte immer den Eindruck, wenn Sie von Geheimnissen sprechen, Henning Beck, wir wären aufgeklärt, was das Gehirn betrifft. Wir wissen, wo das Sehzentrum ist, das Hörzentrum ist. Wir wissen den, wie schon eben zitierten, präfrontalen Kortex, Stammhirn haben wir gelernt und man kann jetzt sogar schon Gedanken lesen, wird uns erzählt. Was ist da noch geheimnisvoll?
Ja, das sieht alles auf den ersten Blick so aus, als wäre alles ganz klar und eindeutig und wie das funktioniert. Das sind häufig natürlich auch Vereinfachungen, die man als Wissenschaftler immer machen muss. Jeder muss auf gewisse Art und Weise die Sachen so erklären, dass sie einfach und verständlich werden. Manchmal jedoch entstehen dann so Missverständnisse, möchte ich mal sagen, und die verselbstständigen sich dann. Also zum Beispiel, klar, wir wissen, wo die Areale für das Sehen im Gehirn sind. Wir wissen auch, welche Regionen für das Sprechen zuständig sind, für die Sprache und dergleichen. Aber das wird dann häufig so verallgemeinert und so nach dem Motto, wir haben ja Module für alles und jeden. Ein Modul für das Sehen, das stimmt auch, dann aber auch ein Modul für die Freundschaft oder für, ob wir an Gott glauben sollen oder ein Modul für die Hoffnung oder solche Sachen. Und dann wird das Gehirn zum Beispiel so aufgeteilt wie so ein Schweizer Taschenmesser voller Module und die kann man dann entsprechend anwenden. Aber so stimmt das eben gerade nicht. Ja, das Gehirn ist eben immer als Netzwerk zu sehen, bei dem sich die verschiedenen Regionen immer gleichzeitig miteinander verabreden, wenn man so will, also abstimmen, synchronisieren, sagt man. Und genau diese Vereinfachung, die am Anfang vielleicht notwendig ist, um das Gehirn besser, wie soll ich sagen, zu erklären, da muss man aufpassen, dass sich das dann nicht so verselbstständigt und dann Missverständnisse entstehen.
Ja, kann man denn Gedanken lesen?
Ja, also nicht so, wie man das sich jetzt so vorstellt, dass man jemanden in so einen Hirnscanner schiebt und dann weiß man quasi sofort, was da gedacht wird. Also insofern ist das nicht möglich. Das liegt einfach daran, weil jeder hat, wenn er irgendwas denkt, eine ganz persönliche, individuelle Art, wie er diesen Gedanken in seinem Gehirn trägt. Also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, denken Sie an Ihre Großmutter beispielsweise, dann haben Sie ein bestimmtes Aktivierungsmuster in Ihrem Kopf, sozusagen ein Großmutter-Aktivierungsmuster. Aber das ist bei jedem Menschen anders. Es gibt nicht das klassische Muster für eine Großmutter oder für jeden beliebigen anderen Vorgang in der Welt, sondern das ist eben sehr individuell und persönlich. Und diesen neuronalen Code sozusagen, den kann man nicht so knacken, weil jeder denkt ganz individuell und das kann man eben nicht mit so einem Hirnscanner einfach mal auslesen.
Was kann man
denn? Was man tatsächlich kann, ist, man schaut sich an, wo das Gehirn sich quasi die Denkarbeit aufteilt. Also man schaut, wo Regionen besser durchblutet werden beispielsweise und dann sagt man, wo mehr Blut langfließt, da muss auch mehr gedacht werden und da geht's dann also rund im Gehirn. Und das kann man schon gut nutzen, um, wie soll ich sagen, dass diese Denkarbeit, wie die sich im Gehirn verteilt, sozusagen ein Fingerabdruck des Denkens sozusagen, das kann man im Gehirn schon, ja,
also wo jetzt gerade die Action ist. Mhm.
Ja, so in etwa. Natürlich noch ein bisschen grob und ein bisschen zeitverzögert, aber das Tolle ist, dass diese Methoden immer weiter ausgearbeitet werden und da kann man eben schon sehr schön erkennen, welche Regionen für was so grob zuständig sind und wie das Gehirn sich das aufteilt. Ja.
Trotzdem, wenn der Wissenschaftler am Kopf des zu beforschenden Menschen horcht oder da ins Gehirn horchen will, da haben Sie ein Bild gefunden, was mit Fußball zu tun hat. Wie geht das?
Ach so. Ja, also wenn man versuchen will, dem Gehirn so beim Denken zuzuschauen oder zuzuhören, dann ist das, etwas indirekt. Ja, das ist in etwa so, wie wenn man jetzt in so ein Fußballstadion gehen würde und will dann versuchen rauszufinden, wo sind die Fans am lautesten und am aktivsten. Man könnte jetzt direkt zuhören und quasi schauen, wo sind die Fans, wo singen die am lautesten. Und das wäre jetzt eine Entsprechung für die Elektroenzephalographie. Die funktioniert im Prinzip so ähnlich. Die misst, wie sich verschiedene Fans, also im Gehirn Zellen, ja, synchronisieren zu einer Gruppe. Das ist allerdings räumlich ungenau. Man hört nur so den groben Gesang. Wenn man jetzt wissen will, wo sitzen denn die Fans, wo sitzen denn die Zellen, dann nutzt man eben eine andere Technik, die man in diesem Hirnscanner häufig verwendet, die Magnetresonanztomographie. Und da misst man aber indirekt. Da misst man jetzt nicht, welcher Fan oder welche Zelle jetzt gerade aktiv ist. Da misst man quasi, wo am meisten Stoffwechsel ist. Das ist in etwa so, wie wenn man in einem Fußballstadion warten würde, bis alle rausgegangen sind und wo am meisten Müll rumliegt. Da ging es dann auch am, da war es am aktivsten. Und so ähnlich ist diese Methode auch. Die misst jetzt nicht direkt, welche Zelle genau aktiv ist, sondern die misst indirekt, wo Blut lang fließt, wo also viel Stoffwechselaktivität ist. Das ist dann allerdings wieder, wie soll ich sagen, nicht so zeitlich an der Aktion dran. Das ist halt immer ein bisschen zeitverzögert.
Und da ist noch dann viel Geheimnis, was jetzt genau gerade diese Gehirnaktivität inhaltlich bedeutet, also als Bewusstsein.
So ist das. Also wir wissen ziemlich genau, welche Zellen wo, also Areale, sage ich mal besser, die Zellen an sich, das ist diese Auflösung, haben wir noch nicht. Wir wissen, welche Hirnregionen gerade aktiver sind, stoffwechselmäßig. Aber was das jetzt im Detail genau bedeutet, das wissen wir eben nicht. Und wir wissen auch nicht, ob es diesen Code gibt, der das quasi so ins Verhältnis setzt, so nach dem Motto, diese Zellen müssen aktiv sein, dann denke ich an einen roten Apfel. Wir wissen gar nicht, ob das mit unseren Methoden in dieser Form so einfach zu messen ist. Also da müssen wir noch etwas voranschreiten, um die Auflösung einfach zu verbessern.
Also ein Mythos ist schon enttarnt von Henning Beck. Das Wort Reptilienhirn gefällt Ihnen auch überhaupt nicht.
Ja, also da wird häufig gesagt, wir hätten so unterschiedliche Gehirne im Kopf. Ja, also so ein Reptiliengehirn, das springt dann an, so unser Steinzeithirn, wenn wir irgendwie besonders primitiv denken sollen oder angeblich. Da steckt so ein bisschen die Vorstellung drin, dass wir so unterschiedliche Hirne im Kopf haben. Ein Großhirn, ein Stammhirn, ein Reptiliengehirn und so. Und je nachdem, wie primitiv es werden soll, wird halt das ein oder andere Gehirn an- oder ausgeschaltet. Tatsächlich ist es aber so, wir haben ein Gehirn im Kopf und die verschiedenen Hirnregionen, die arbeiten immer zusammen und synchronisieren sich in ihrer Aktivität. Und dieses Reptiliengehirn, was häufig als Reptiliengehirn bezeichnet wird, in etwas verkürzter Art, ist im Prinzip so ein Sammelsurium aus wichtigen Hirnbestandteilen, die einfach grundlegende, einfache Funktionen für den Körper übernehmen. Also zum Beispiel Reflexe steuern, Atmung steuern, grundlegende unterbewusste Körperfunktionen steuern, auch das Gefühlsleben beeinflussen. Darauf haben sich bestimmte Regionen im Gehirn eben spezialisiert, im Hirnstamm vor allem. Aber das ist jetzt nicht so primitiv, so reptilienmäßig, dass man sich vorstellt, da springt unser Krokodil im Kopf quasi an, sondern das ist eben auch synchronisiert mit dem Rest vom Gehirn. Das arbeitet immer als perfektes Team. Ja, da ist einer nichts ohne den anderen und es ist nicht so, dass wir jetzt ein separates Hirn im Kopf haben, was dann separat denkt, wenn es halt besonders, ja, primitiv wird.
Oder wie so. Würden Sie die Gegend denn dann nennen oder würden Sie sie gar nicht separat nennen?
Ja, also kein Wissenschaftler würde jetzt Reptiliengehirn irgendwie in dieser Form gebrauchen als Begriff. Also eigentlich würde man dazu Hirnstamm sagen und der Hirnstamm geht dann auch so ins Zwischenhirn, bisschen über, so ins limbische System. Aber das, was man gemeinhin als Reptilienhirn bezeichnet, ist eigentlich ja Hirnstamm und limbisches System.
Sagt Henning Beck, der mit den Mythen über das Gehirn den Halbwahrheiten aufräumen will. Es gibt auch einen Mythos, der heißt, wir nutzen nur 10% unseres Hirns. Was
ja,
ist eben
also das? Ja, das ist also einer meiner Lieblingsmythen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Der ist nämlich, der hört sich so eingängig und leicht an, so verständlich, so nach dem Motto, wir haben ja alle schon mal was von unserem Unterbewusstsein gehört. Da geschehen ja Dinge in unserem Hirn, von denen wir gar nichts mitkriegen. Ist es nicht logisch, dass wir nur einen Bruchteil nutzen?
Ja? Es klingt auch so, als wenn man die 90% noch aktivieren könnte, wenn man nur wollte.
Genau, ja. Da steckt noch so Hoffnung drinne und dass man ja noch besser werden kann, wenn wir nur die entsprechende Technik anwenden. Wenn man das jetzt mal organisch betrachtet, wie viel Prozent unseres Hirns nutzen wir, dann nutzen wir immer alles. Ja, das Gehirn kann es sich nicht leisten, da 90% Kapazität mit sich rumzuschleppen. Ja, das kostet ja alles Energie, das ist aufwendig, das am Leben zu erhalten sozusagen. Das wird entsorgt. Ja, all das, was wir im Gehirn nicht nutzen, das kommt weg. Das ist so wie bei Ihnen zu Hause, da haben Sie auch Sachen, die brauchen Sie nicht, die nennen Sie dann Müll, die kommen dann irgendwann weg, weil sie stehen im Weg rum. Und so ähnlich ist das auch im Gehirn. Das, was nicht benutzt wird, die Zellen, die werden regelrecht aktiv entsorgt. Die gehen in ein Selbstmordprogramm, opfern sich für das Wohl des Netzwerks, ja, und geben dann eben ihr Leben auf. Und das, was übrig bleibt, wird immer zu 100% genutzt. Also das ist sehr wichtig, damit das Gehirn immer effizienter wird. Wir kommen mit einem Überschuss an Nervenzellen zur Welt. Und das Wichtigste für das Gehirn ist erstmal, den unnützen, den ungebrauchten Zellteil quasi zu entsorgen. Natürlich ist es so, dass wir immer noch Sachen lernen können. Wir können unsere Hirnfähigkeiten, wenn man so will, ausbauen. Wir können neue Sprachen lernen, Bewegungen lernen, neue Dinge lernen, klar. Aber das geschieht eben nicht dadurch, dass wir neue quasi Nervennetzwerke auf einer, ja, die vorher brachlagen sozusagen jetzt aktivieren, sondern das geschieht dadurch, dass die Netzwerke, die wir haben, die schon aktiv sind, sich auf eine neuartige Weise aktivieren lassen und neu verknüpfen. Und alles, was wir tun und denken und handeln, das ist eben in dieser Architektur des Netzwerks gespeichert, der kostbare Schatz unseres Gehirns. Und den darf man eben nicht aufs Spiel setzen, indem man immer wieder neue Zellen bildet, wie in anderen Organen mit Stammzellen oder so. Nein, das wird immer optimiert und die Zellen, die man nicht braucht, die werden entsorgt. Und deswegen nutzen wir immer alles. Aber was dieses alles ist, das können wir dann eben selber bestimmen, je nachdem, wie wir uns verhalten.
Und können wir dem Hirn auch mit Brain Food, der richtigen Nahrung, auf die Sprünge helfen?
Ja, das hoffe ich selber häufig, dass das möglich wäre. Das wäre einfach zu schön, wenn man so ein bisschen Neurogemüse isst und schon wird man intelligenter. Ganz so einfach ist es leider nicht. Das Gehirn ist immer schon top ernährt. Ja, von allen Organen ist das Gehirn das besternährte überhaupt. Bei der Ernährung des Körpers gibt es eine Regel. Das Gehirn kommt immer als erstes dran, vor allen anderen Organen. Und selbst wenn man mal sich nicht ausgewogen so ernährt für kurze Zeit, dann sorgt das Gehirn dafür, dass es immer gut ernährt ist, indem es die anderen Organe regelrecht die Nährstoffe von dort absaugt sozusagen und damit es ihm immer gut geht.
Was braucht das Gehirn am meisten?
Also damit es prinzipiell erstmal für die grundlegende Aktivität ist erstmal Zucker und Wasser eigentlich erstmal ausreichend. Und in bestimmten Ernährungssituationen kann das Gehirn auch so auf alternative Energiequellen zurückgreifen. Aber Zucker und Wasser ist eigentlich so das Wichtigste, was das Gehirn für das tägliche Denken so braucht. Natürlich dann auch noch Proteine, gewisse Fette, Mineralien und dergleichen. Aber das wird in einer ausgewogenen Ernährung vom Gehirn immer schon ausreichend besorgt. Das jetzt mit entsprechender Ernährung noch zusätzlich anzukurbeln, das ist nicht so einfach. Es gibt zwar Stoffe, die Einflüsse haben auf das Gehirn, aber das, wie Drogen zum Beispiel, die können das Gehirn verändern. Aber wenn man jetzt von einer klassischen Ernährung spricht, dann gibt es eigentlich nur wenige bis keine Stoffe, die jetzt direkt das Denken sofort verstärken. Eine ausgewogene Ernährung, ungesättigte Fettsäuren sind wichtig, viel trinken, das ist wahrscheinlich das einzige Brain Food, was man wirklich so nennen kann, Wasser, ja. Das ist Zucker ausgewogen ernähren, das ist eigentlich ausreichend für das Gehirn. Da muss man sich nicht großartig anstrengen, um das Gehirn auf Vordermann zu bringen.
Also Ade Brain Food, danke Henning Beck. Sie räumen mit den Mythen über das Gehirn auf und ein Mythos, den man oft hört, ist, das Hirn rechnet so perfekt wie ein Computer.
Ja, das haben wir ja am Anfang schon gehört, dass das irgendwie nicht ganz so stimmt, denn das Gehirn verrechnet sich ziemlich häufig in der Art, wie es handelt. Das kennt man vielleicht von sich auch persönlich, da schleicht sich der ein oder andere Denkfehler mal ein. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, denn dadurch, dass wir Fehler machen in unserem Denken, können wir auch auf neue Gedanken kommen. Ja? Der Unterschied zwischen Computern und Gehirn könnte grundlegender gar nicht sein. Computer arbeiten mit einer Hard- und einer Software und die darf wenig Fehler machen. Und ein Gehirn, da wird nicht getrennt zwischen Hard- und Software. Da gibt es Netzwerke, die sich immer wieder anders aktivieren. Die Hardware, die Zellen, sind gleichzeitig die Software, nämlich die Zellen, wenn sie aktiv sind. Und das Tolle ist eigentlich am Gehirn, dass es eben nicht perfekt ist, sondern dass es Fehler macht. Denn der Fehler im Denken, das ist das, was uns von der unkreativen Maschine unterscheidet. Maschinen machen keine Fehler. Aber das ist auch der Grund dafür, weshalb Maschinen mit ihrem linearen Denken, seriellen Denken, nicht so auf neue und kreative Gedanken kommen können. Und das ist eigentlich die große Kunst des Gehirns, dass es Informationen ein bisschen falsch verknüpft vielleicht auf den ersten Blick. Und das ist dann häufig so eine Art Geistesblitz, der Start zu einer neuen Idee. Und das macht uns Menschen eben besonders.
Und das kann man keinem Computer beibringen?
Es gibt natürlich Bemühungen, dass man moderne Computersoftware so ein bisschen analog zum Gehirn aufbaut, aber da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Und die Art, also einen neuen Gedanken zu haben, das kann nur ein Gehirn und da ist ein Computer überfordert.
Also ich halte fest, der Fehler ist es, der uns zum Menschen macht und
so ist das,
auch zum überlegenen Wesen noch.
Absolut.
Gegenüber der rechnenden Maschine. Ja. Der Fehler ist klasse. Aber das Ding mit den Spiegelneuronen, Henning Beck, stimmt das denn wenigstens?
Das ist eigentlich auch so ein typischer Mythos, der sich so ein bisschen verselbstständigt hat. Es gibt Spiegelneurone, die hat man in Affen festgestellt. Das sind Nervenzellen, die aktiviert sind, wenn der Affe eine Bewegung sieht, aber die gleichzeitig auch dafür verantwortlich sind, dass der Affe diese Bewegung macht. Also der spiegelt quasi das Verhalten von jemand anderem. Beim Menschen ist das gar nicht so einfach. Es wurde noch gar nicht so direkt wiederholt gezeigt, dass es diese Spiegelneurone im Menschen gibt. Es mag diese Nervenzellen geben, die auch anderes Verhalten spiegeln können und quasi eine Realität in uns simulieren. Aber bei Menschen ist das etwas komplexer als bei einem Affen, der jetzt eine Handbewegung von einem anderen Affen quasi in sich spiegelt. Bei Menschen gibt es dann auch häufig andere Gehirnregionen, die damit reinspielen. Und wenn es Spiegelneurone geben sollte, was man auch noch etwas deutlicher zeigen sollte, dann wirken die nicht alleine und machen uns nicht zu Bewegungspapageien sozusagen, die andere Bewegungen einfach nachahmen und spiegeln, sondern die sind dann immer Teil eines komplexen kognitiven Netzwerks, was es uns ermöglicht, eben auch komplizierte Handlungen dann durchzuführen.
Also das Gehirn kann auch hier viel mehr, sagt Henning Beck. Aber was wir Nichtwissenden auch gelernt haben aus der Hirnforschung oder der Diskussion über das, was die Hirnforschung bisher zutage gefordert hat, war zum Beispiel der am Anfang schon genannte präfrontale Kortex. Der soll ja bei Pubertierenden und bei Psychopathen eine große Rolle spielen. Wird da wirklich, entsteht da unsere Moral?
Oder also ist das auch dieser
Mythos?
Ja, da steckt schon was Wahres drin, so ein bisschen, denn der präfrontale Kortex, das ist der Stirnhirnbereich in unserem Gehirn, also der vorderste, an der vorderen Rinde liegende Bereich, wäre die Übersetzung. Und der ist tatsächlich schon dafür zuständig, dass andere Hirnregionen in ihrer Aktivität synchronisiert und zusammengeführt werden. Tatsächlich sieht man auch bei Pubertierenden zum Beispiel, dass da nochmal die Netzwerke sich umstrukturieren in dieser Zeit und die Aktivitätsmuster aus der Kindheit auf einmal anders verarbeitet werden. Wie bedeutsam der jetzt ist für Moral, das ist jetzt auch so ein Punkt. Moral, da stößt dann die Hirnforschung auch ein bisschen an Grenzen. Moral können Sie jetzt nicht einfach in so eine Hirnregion reinpacken. Ja, das ist so die Art, wie das gesamte Netzwerk Handlungen oder Dinge verarbeitet. Mit Sicherheit ist dieser präfrontale Kortex wichtig, um andere Areale aufeinander abzustimmen. Und wenn das schief läuft, kann es auch zu Problemen im Verhalten kommen, dass man sich plötzlich besonders impulsiv zum Beispiel verhält, wie das bei pubertierenden Jugendlichen ab und an der Fall sein soll, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Aber was das jetzt genau konkret für die einzelnen Zellen in dieser Region bedeutet, das können wir eben so noch nicht beantworten.
Und woher nehmen die dann, dass Psychopathen auch ein Problem im präfrontalen Kortex haben?
Ja, also es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, dass es angeblich Unterschiede zwischen, Verbrechergehirn und Nichtverbrechergehirn geben soll. Aber diese Untersuchungen, da ist die Streuung einfach häufig sehr groß. Es ist uns bisher nicht gelungen, dass wir menschliches Verhalten auf eine Hirnregion reduzieren können. Dazu ist das Gehirn auch einfach zu komplex. Man sieht zum Teil Unterschiede bei einzelnen Personen. Da ist dann meinetwegen was verändert in diesem Stirnhirnbereich. Aber diesen einfachen Schluss, so nach dem Motto, diese Hirnregion ist so groß oder so klein und deswegen funktioniert sie dementsprechend, so einfach kann man es sich leider nicht machen.
Es stimmt eigentlich kein Vergleich, wenn man genau hinschaut, oder?
Ja, also es gibt schon einige Wahrheiten in diesen Mythen drin. Also es ist nicht so, dass sie komplett immer falsch sind. Zum Beispiel diese rechte, linke Hirnhälfte. Da wird immer gesagt, rechts ist Kreativität, links ist die Logik. So einfach ist das nicht. Kreativität ist im gesamten Gehirn verteilt. Aber man sieht schon, dass es Unterschiede gibt, wie die beiden Hirnhälften arbeiten. Also rechts, in der rechten Gehirnhälfte werden mehr größere Formen und Muster erkannt, Sprachmelodie und der Klang der Sprache. Im linken Gehirn wird dann eher der Inhalt der einzelnen Wörter der Sprache erkannt. Und so teilt sich das Gehirn auf und im Austausch erkennen wir dann eben die Sprache. Also es steckt häufig schon so ein wahrer Kern drinne, den ich dann auch in den einzelnen Kapiteln immer so ein bisschen ausarbeite oder wenn ich darüber spreche, dass man erkennt, dieser Mythos basiert häufig so auf einem Missverständnis von eigentlich einem wahren Vorgang im Gehirn.
Glauben Sie denn, dass das Hirn eines Tages wirklich mal vollständig entschlüsselt ist, Henning Beck?
Also das ist eigentlich der große Traum und das große Ziel der Neurowissenschaften. Ob ich das selber noch erleben werde, das wage ich zu bezweifeln.
Ist es auch Ihr Traum?
Natürlich, sonst würde ich ja mich nicht für dieses Organ so begeistern, weil es eben so Spaß macht, daran zu forschen.
Ich finde es auch irgendwie schön am Gehirn, dass man es eben noch nicht alles weiß. Ich finde es eigentlich gerade gut so. Insofern.
Das Tolle ist auch, je mehr wir wissen, desto mehr neue Fragen entstehen. Hm. Und ich denke nicht, dass die Forschung da schnell an Grenzen stoßen wird.
Ja, aber es ist schon eigentlich die letzte große weiße Landkarte der Forschung, wo noch ganz viel zu tun ist, oder?
Absolut. Die letzte große Herausforderung der Medizin.
Trinken Sie einen Schluck Wasser, ist wichtig.
Ja,
gerade fürs
Gehirn. Absolut, auch fürs Gehirn, auch fürs Denken. Ja, die letzte große Herausforderung der Medizin sozusagen. Und die Forschung macht sich ja daran, das rauszuschlüsseln. Aber diesen neuronalen Code, den wir jetzt irgendwie knacken können in den nächsten Jahren, so einfach wird das eben nicht sein. Es wird kein Hirnforscher sich auf einmal in 20 Jahren hinstellen und sagen, ich habe das Gehirn entschlüsselt. Das wird in Zukunft durch Forschungsverbünde, durch Teams weiter vorangetrieben werden. Aber ob ich das jetzt noch erleben werde, das wage ich dann zu bezweifeln. Das Gehirn ist wirklich die härteste Nuss, die man sich so als Naturwissenschaftler da oder Biowissenschaftler heraussuchen kann. Und da entstehen auch immer wieder neue Fragen. Und das ist das Erstaunliche. Also dieses Gehirnuniversum ist eigentlich niemals komplett erforscht. Und das macht es eben auch so besonders. Ja.
Ich habe mal gelernt, das Hirn sei eine Sinnsuchmaschine. Auch ein Mythos?
Nein, das würde ich so gar nicht als Mythos bezeichnen. Das Gehirn versucht ständig, einen Zusammenhang zu erstellen, Geschichten, um Informationen rumzubasteln, damit wir uns die besser merken können. Und das stimmt in dieser Form auch. Also es ist wichtig für das Gehirn, dass es ständig, einen Zusammenhang der Informationen herstellt und Geschichten dazu aufbaut, weil so merken wir uns die Sachen. Ja, wir merken uns nicht einzelne Jahreszahlen oder so, sondern wir merken uns, was in diesen Jahren passiert ist. Wir merken uns die Geschichten, wir merken uns Beispiele. Und das ist eine grundlegende Art, wie das Gehirn sich eben die Welt in Konzepte einteilt und die Welt strukturiert. Also das ist, das kann man so stehen lassen, ja.
Ja, ich finde ja auch, beim Organspenden wird gleich klar, was für ein Boss das Gehirn ist. Also Hirntod bedeutet Tod, ja. Egal wie gut das Herz und die anderen Organe noch arbeiten. Ich glaube,
so
Sie haben
es
am Anfang schon gesagt, das Hirn kann man nicht verpflanzen, oder doch?
Nein, das ist das Besondere. Alle anderen Organe kann man, wie gesagt, problemlos rausnehmen oder künstlich mit einer Herz-Lungen-Maschine zum Beispiel ersetzen oder eine Niere kann man mit einer Dialyse ersetzen oder man kann eigentlich alles im Körper transplantieren, alles, bis auf das Gehirn. Das Gehirn ist so, durch diese ganzen Faserverbindungen natürlich auch so integriert in unseren Körper und so einzigartig, weil es sich eben immer anpasst. Für die anderen Organe gibt es so eine Art Bauplan. Das Herz, da sieht man schon, das hat 4 Kammern, da fließt was durch. Ja, der Darm, das ist eine Röhre, da flutscht was durch. Beim Gehirn, wenn Sie das nehmen und aufschneiden sozusagen, dann sehen Sie viele Zellen. Aber was das bedeutet, wissen wir nicht. Da kommen wir plötzlich an eine Grenze, wo wir sehen, das Organische schafft sich eine neue Welt, eine Welt der Informationsverarbeitung, die wir mit diesen klassischen biochemischen Prinzipien gar nicht komplett erfassen können. Da brauchen wir neue Arten der Neuroinformatik, der Mathematik, um das zu beschreiben. Und diese Grenze wird eben vom Gehirn überschritten. Und kein anderes Organ macht das. Und deswegen ist das Gehirn eben auch in dieser Art völlig einzigartig. Es gibt keinen Bauplan für das Gehirn. Das Gehirn passt sich dem Leben an. So wie Sie Ihr Gehirn benutzen, ja, so wird das Gehirn auch. Es ist das Abbild Ihres Lebens. Und die einzelnen Architekturen und Verbindungen im Gehirn sind deswegen so geworden, weil sie das Gehirn so benutzt haben, wie sie es getan haben. Und das kann man eben nicht ersetzen, verpflanzen oder entfernen.
Henning Beck beschützt das Hirn vor falschen Erklärern. In seinem neuesten Buch Hirnrissig räumt er mit den gängigen Mythen über das Gehirn auf. Danke nach Frankfurt.
Gerne.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.